Ich möchte euch heute etwas erzählen und als Einleitung dazu etwas von jemandem, der wahrscheinlich die Geschichte geprägt hat. Der Name ist von Kluck. Es war ein General aus bürgerlichen Verhältnissen stammend. Und wir befinden uns im Jahre 1914, August, September 1914. Und da gibt es für die Geschichtskenner ein, nenne ich das mal, Schlagwort, das Wunder an der Marne. Aber wenn es das Wunder an der Marne heißt, gibt es ein anderes Wort dazu, die deutsche Variante, das Drama von der Marne. Diese Schlacht, die sich damals im September 1914 abgespielt hat, war möglicherweise kriegsentscheidend. War dafür entscheidend, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren und die Alliierten ihn gewonnen haben. Was war die Situation? Nach Kriegseintritt hatte die deutsche Führung den sogenannten Schliefenplan und Helmut von Moltke, der damalige Oberbefehlshaber, hat ihn teilweise umgesetzt. Und die Neutralität Belgiens und Luxemburg missachtet und über die ganze Front Frankreich angegriffen. Dieser Schliefenplan sah vor, dass man in einem Zwei-Fronten-Krieg, und das war 1914 der Fall, im Osten war der Krieg mit Russland eingetreten und im Westen eben halt mit den Alliierten, möglichst sofort die Kriegssituation im Westen zu beenden, um dann alle verfügbaren Mittel im Osten aufwenden zu können. Man wollte also nicht in die Falle etwa von Napoleon hineinlaufen. Die Situation war damals so, dass Moltke 7 Armeen hatten, die in Frankreich involviert gewesen sind, und das gegenübere General Joffre 5 Armeen. Und das Drama war nun die erste deutsche Armee unter Generaloberst Kluck. Die Deutschen hatten schon einen entscheidenden Sieg gegen die zweite französische Armee errungen unter General Nonrezac und drängte ihn zurück. Und nun kommt es. Von Kluck stand quasi vor Paris, aber er wollte sich profilieren, so jedenfalls die Quellen, und versuchte, einen dramatischen Sieg zu erringen. Verließ also seine Position, rückte ab nach Süden hin, verließ die Route um Paris, um General Lanrezacs Armee einzukesseln und vernichtend zu schlagen. Dabei führte er die Armee gegen die zweite Armee, die eigentlich den Sieg schon gegen die französische Armee errungen hatte, vor die Füße, hinderte sie am Vormarsch. In der gleichen Zeit aber schaffte es General Gallieni, in Paris eine Armee auf die Beine zu stellen und gegen die Resttruppen, die vorher von Kluck befehligt hatte, zu führen. Ein Hilferuf dieser Truppenteile führte dazu, dass er Hals über Kopf wieder die Linie zurückverfolgte, Richtung Paris ging und dabei die Flanke der zweiten Armee ungedeckt ließ. Da drängte sich dann die französischen Truppen zwischen und es entstand eine große Lücke von mehr als 30 Kilometern. In diese Lücke stieß dann das französische Expeditionskorps und der General French hinein, und damit hatten plötzlich die deutschen Truppen den Feind hinter ihrem Rücken. Die 1. Armee drohte von der Versorgung abgeschnitten zu werden und sogar in einer Kesselschlacht besiegt zu werden. Die einzige Möglichkeit bestand darin, die deutsche Armee zurückzuführen auf der Linie Verdun und so weiter. Und es entwickelte sich ein 4 Jahre langer Stellungskrieg, der letztlich mit der Niederlage Deutschlands geendet hat. Warum erzähle ich das? Eine Person macht einen Fehler. Ihm ist die Absprache und die taktischen Anweisungen gleichgültig. Er verfolgt seine persönlichen Ziele und es führt dazu, dass das deutsche Vorgehen im Krieg unkoordiniert wurde. Ein taktischer Fehler und ist ein schlimmes Beispiel dazu, wozu Uneinigkeit führen kann. Einigkeit ist heute das Thema, was ich ein bisschen beleuchten möchte. Wir erleben das, was die deutschen Truppen mitmachen mussten, leider auch manchmal selbst. Gemeinden fallen auseinander. Im schlimmsten Fall der Uneinigkeit gibt es Spaltung. Wo einst mal zwei Gemeinden waren, gibt es, wo eine Gemeinde war, gibt es zwei, bestenfalls. Oder quasi noch die Hälfte und die andere ist zerfallen. Ist diese Parallele mit der deutschen Armee zulässig? Es ist ja immer so, Beispiele sind Beispiele, passen sie. Im Epheser 6 beschreibt Paulus eine besondere Art der Christen. Er spricht von der Waffenrüstung, die sie anlegen sollen. Der Schild des Glaubens, das Schwert des Geistes. Und es zeigt, dass wir in diesem Bild als Soldaten tätig sind. Und wo es Krieg ist, da gibt es einen Gegner. Und wir kennen diesen Gegner, es sind die geistlichen bösen Mächte, die unsere Arbeit und die Arbeit Gottes zerstören suchen. Und jeder dieser Soldaten, wenn er klug ist, ist kein Einzelkämpfer, sondern er ist nur erfolgreich, wenn er sich in die Gruppenteile integriert, die er zugeteilt ist, und die Anweisungen, die taktischen Anweisungen des Oberbefehlshabers befolgt. Wir kämpfen nicht allein. Und das Interessante ist, dass selbst die berühmten Einzelkämpfer nicht alleine gekämpft haben. Kennen wir nicht den berühmten und gefürchteten Einzelkämpfer Goliath, der von David besiegt worden ist? Im 1. Samuel lesen wir, die Schleuder in der Hand ging er, also David, auf den Philister, nämlich Goliath, zu. Der Philister kam immer näher an David heran, sein Schildträger zog vor ihm her. Er war nicht alleine. Kein Soldat tut gut daran, alleine zu sein. Und wir als Gemeinde kämpfen eben halt nicht als Einzelkämpfer im Reiche Gottes, sondern wir werden nur bestehen, wenn wir es gemeinsam tun. Es gibt eben halt das Wort zum Beispiel von dem Leib Christi, eine Einheit, woran wir Glieder sind, und zeigen, dass wir nicht eben halt alleine, ein Daumen geht ja nicht alleine spazieren, sondern wir sind zusammen ein Leib und haben eine Aufgabe, die unser Oberbefehlshaber Gott uns stellt. Und es ist darum konsequent, wenn wir die Dinge, die sich mit Einigkeit und Spaltung beschäftigen, ernst zu nehmen. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus: Ich ermahne euch aber, Brüder, im Namen Jesu Christi, Im Namen ermahnt er des Oberbefehls selber. Jesus, unseres Herrn, seid alle einmütig und duldet keine Spaltung unter euch. Seid ganz eines Sinnes und einer Meinung. Es wurde mir nämlich, meine Brüder, von den Leuten der Chloe berichtet, dass es Zank und Streit unter euch gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt. Ich halte zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, ich zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Warum wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Warum ist das, denke ich mal, so wichtig? Wenn wir einmal ein bisschen tiefer vielleicht hineinblicken in das Wort Gottes, dann gibt es so eine Stelle, die Paulus zu seinem Mitarbeiter Timotheus eben halt schreibt. Da heißt es im 1. Timotheus 3,15, falls sich mein Kommen verzögert, sollst du wissen, wie man sich zu verhalten hat im Hause Gottes. Es ist ja die Gemeinde des lebendigen Gottes, Pfeiler und Fundament der Wahrheit. Pfeiler und Fundament der Wahrheit. Das heißt doch im Grunde genommen, wenn es um die Wahrheit Gottes geht, dann gibt es keinen anderen Ort, wo man sie finden kann, als in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Wo sonst? Und das repräsentieren wir. Und dafür müssen wir einstehen. Stellen wir uns mal vor, wir wären jetzt, hier, wir reden darüber, dass einige sagen, ja, die Taufe, die rettet dich. Andere aber würden sagen, das ist nur ein Symbol, der Glaube zählt. Wenn einer anderer sagen würde in einem Gespräch, das Abendmahl, da ist es eben halt so, dass tatsächlich das Brot und Wein zu Fleisch und Blut Christi wird. Und andere sagt, du spitzt doch, das ist doch nur zur Erinnerung. Wie würden wir denn dastehen von den Leuten, die zu uns kommen und etwas von dem Glauben erfahren wollen? Was ist denn Wahrheit? Und aus diesem Grunde, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns besinnen auf die Dinge, die wirklich Wahrheit sind, und müssen dafür gemeinsam eintreten und eine gemeinsame Basis finden. Was die Wahrheit betrifft, ist es interessant sogar noch so, dass dieser Begriff, ich sag mal, tiefer geht. Johannes schreibt in seinem dritten Brief an seinen Freund: Ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und für deine Wahrheit Zeugnis gaben, wie du in der Wahrheit wandelst. Was er gemacht hat, ist, er hat sich für die herumreisenden Prediger des Wortes Gottes eingesetzt. Und das war in der Gemeinde, in der er tätig war, schwierig, weil es da einen Widersacher gegeben hat. Aber seine Wahrheit, von der er sagt, war hier nicht nur die Lehre. Es war sozusagen das Wahrhaftige, wie soll ich das ausdrücken, der Kern seiner Persönlichkeit, was er gewesen ist. Er hat hiermit sozusagen Christus in seinem Art und Weise, wie er lebte, repräsentiert. Und das eben ist auch, wie wir hier Wahrheit sind. An uns muss offenbar werden, dass es nicht nur Geschwätz ist, wenn wir von Liebe und so weiter reden, sondern dass es tatsächlich stimmt, dass es tatsächlich eine verändernde Kraft Gottes gibt. Wenn man sie an uns nicht sieht, dann ist doch, glaube ich, für die meisten das alles nur Gerede, wie bei den Talkshows in den Fernsehsendungen. Wahrheit ist eben halt das, was wirklich ist und was wahr ist. Komme ich zu den Punkten 3, die Ursachen für eben halt Probleme, für Uneinigkeit für, sag ich einmal, so Spaltung. In Jakobusbrief schreibt Jakobus im 3. Kapitel: Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige uns aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Denn dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Nun kommt es. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Es kann nämlich, wie Jakobus sagt, sein, dass wir noch nicht ganz, nenne ich es einmal, geheilt sind. Dass das Alte in uns, das alte Denken noch da ist. Dass es da Rechthaberei gibt. Was ich sage, das ist nur die Wahrheit. Anderes, was du sagst, kann ja gar nicht stimmen. Geltungssucht. Der hat was gesagt, das widerspricht, wofür ich eintrete. Schrecklich, fürchterlich, das gibt's doch nicht. Neid, Streitsucht, es ist der alte Mensch, der eine Ursache dafür sein kann, nenne ich das mal sagen, mit seinem Denken, mit seinem ganzen Ziel, dass dadurch Uneinigkeit und Zerrüttung zustande kommt. Es gibt noch, ich sag mal, eine schlimmere Variante davon. Im Römerbrief schreibt Paulus im 16. Kapitel, Vers 17 und 18: Ich ermahne euch, meine Brüder, Acht zu geben auf jene, die im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, Spaltung und Verwirrung verursachten. Haltet euch von ihnen fern, denn diese Leute dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihrem eigenen Bauch und verführen durch ihre schönen und gewandten Reden das Herz der Arglosen. In ähnlicher Weise schreibt Judas in seinem Brief in den Versen 17 und 19 bis 19: Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind durch die Apostel unseres Herrn Jesus Christus, als sie sagten, dass zu seiner Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltung hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Das Schreckliche ist, er spricht da nicht von irgendwelchen Leuten, Paulus wie Judas nicht, die außerhalb der Gemeinde sind, denn dass sie den Geist nicht haben und leben, wie sie wollen, ist klar. Er spricht hier von Leuten, die innerhalb der Gemeinschaft, der christlichen Gemeinschaft sein können. Und immer wieder frage ich mich, inwieweit trifft auch solche Worte, treffen sie mich? Lasse ich mich von Gott beeinflussen, was sagen? Ist mir das, was er sagt, wirklich wichtig? Manchmal ist es eben so, dass wir schon hören, was er sagt. Habe ich schon erlebt eben halt. Was Gott sagt, ist nicht wichtig. Ich will es anders machen. Habe keine Lust, morgens aufzustehen. Und wenn es darum geht, das weiß ich, wie Mann und Frau zusammenleben, das ist meine persönliche Sache. Wem geht das etwas an? Was ich mache mit der Steuer oder wie weiter? Ja und? Ich habe das für richtig erhalten und erachtet und so mache ich das auch und da lasse ich mir von niemanden reinreden. Und auch von Gott nicht. Das ist das Problem. Und dann kann es dazu kommen, dass man nicht mehr auf dem Boden derjenigen steht, die gemeinsam einem Ziel nachstreben. Nämlich dem Ziel, dem Reiche Gottes, sondern ein anderes Ziel verfolgt. Nämlich das zu tun, was ich möchte. Und nichts anderes. Manchmal mag es auch sein, dass es, ich sag mal, mangelnde Erkenntnis Gottes ist. Das Erkenntnis ist nicht nur Wissen. Wissen ist eine Aneinanderreihung von Dingen, die es gibt. Sie zu durchdringen ist etwas anderes, sie zu verstehen und zu begreifen. Das sagt Paulus von seinen Judenbrüdern, nenne ich einmal. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit der rechten Erkenntnis. Sie tun etwas, es ist ihnen wichtig, aber sie begreifen nicht tatsächlich Gott, nämlich, dass er in Christus einen Weg des Heils geschaffen hat, der sich unterscheidet von dem jüdischen Weg. Den Weg, den Mose einmal gezeigt hat und dass eine neue Zeit gekommen ist. Auch wir sind manchmal Gefangenes unseres Denkens. Und wir können scheinbar gar nicht wahrnehmen, dass die Sachverhalte anders sind, als wir uns vorstellen. Und werden dann zu Kämpfern einer Idee, die letztlich aber die Einheit der Gemeinde und der Bruderschaft, der Geschwister in Frage stellt. Was kann man tun? Unser Bibeltext, den wir gelesen hatten, gibt da einige Hilfestellungen. Wir haben gelesen im Epheser 4, Vers 3, ein Leib, ein Geist, wie ihr berufen worden seid, zu einer Hoffnung. Es gibt also keine zweite. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Eins. Wenn wir uns streiten, müssen wir aber immer daran denken, es gibt eigentlich keine Zweitwege. Es gibt einen Gott, der will, dass es so gemacht wird, wie er sich das vorstellt. Und das sollten wir eben halt uns bewusst machen, dass wir zusammen darum ringen müssen, diese einheitliche Erkenntnis, dieses Einswerden zu erreichen. Und das bedeutet gegenseitige Verantwortung. Wenn ich mich durchsetze, auf Teufel komm raus, schade ich den anderen, den Glauben des anderen und ich zerstöre etwas. Dieser Gedanke, dass wir zusammen kämpfen, muss uns lebendig sein und eine Grundlage sein unseres Handelns. In Epheser 4, Vers 3, also kurz davor, vor diesen Versen, schreibt Paulus, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Die Einheit des Geistes, nämlich darum geht es, in dem Geist, in dem wir handeln. Und er sagt, das erreicht man durch Frieden. Wie ich mit dir und wie wir untereinander umgehen, ist da ausschlaggebend. Suchen wir den Frieden miteinander, den Frieden, den konstruktiven Frieden, um uns weiterzubringen? Und nun kommt in Vers 2, ich gehe also diesen Vers rückwärts, schreibt Paulus, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut und Langmut. Mit Demut. Es kann sein, dass ich mich tatsächlich irre. Es kann sein, dass ich einen Fehler mache und nicht der andere. Es kann sein, dass es auch gar nicht so in der Weise so wichtig ist, ob nun dieser eine Punkt in irgendeinem Sinne entschieden wird. Wir erinnern uns, dass wenn es um das Götzenopfer Fleisch ging, man auch das nicht bis aufs Blut austragen muss, diese Diskussion, sondern es geht darum, mit Frieden miteinander umzugehen und den anderen höher zu schätzen als sich selbst. Und es ist das Band des Friedens, was Paulus hier schreibt, was die Einheit des Geistes bringt. Und nun, in Vers 2 heißt es weiter, wandelt würdig der Berufung, zu der ihr berufen seid, mit aller Demut, Sanftmut und Langmut. Und nun kommt es, und einander in Liebe ertragend. Das heißt, ich gehe nicht miteinander in Liebe um. Da steht auch nicht, übt gegeneinander Liebe, das lesen wir so. Da heißt es aber tatsächlich, einander in Liebe ertragend. Was sagt denn das? Es sagt aus, dass es eben halt nicht einfach ist, in einer Gemeinschaft die ganzen unterschiedlichen Dinge unter einen Hut zu bringen. Und da ist es so, dass die Liebe eben halt auch nicht nur auf einen zufliegt, so wie der Sommerduft, sondern dass es eine Herausforderung ist, einander in Liebe ertragend. Das bedeutet, die Liebe dominiert und erträgt auch manchmal das, was mich belastet in der Beziehung zu dem anderen. Wie kann man darin weiterkommen? Ich sage einmal, wir müssen uns vom Geist belehren lassen. Wie? Da lesen wir im 1. Johannesbrief, 2. Kapitel 27, und die Salbung, also der Heilige Geist, die ihr von ihm, von Christus und Gott empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist es wahr und keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Da fragen wir uns natürlich, wie ist das gemeint? Wie soll das denn praktisch sein, dass uns die Salbung lehrt? Na, das habe ich lange drüber nachgedacht. Die Standardantwort zuerst. Da lesen wir im Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehret und ermahnet, scheinbar ja ein Widerspruch zu dem, aber was wir vorher gelesen haben, lehret und ermahnet einander in aller Weisheit. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Denn in dem Wort Christi ist der Heilige Geist wirksam und verändert uns, unser Denken, und sensibilisiert uns für die Angelegenheiten des Reiches Gottes. Aber es ist mir auch noch ein neuer Gedanke gekommen. Es ist vielleicht nicht so, dass, wenn ich mit dir spreche, der Geist Gottes aus dir heraus spricht. Denn wenn wir den Geist Gottes haben, dann beeinflusst er unser Denken und unser Reden. Und vielleicht sagst du mir gerade etwas aus dem Geiste Gottes heraus und sagst, was du eben glaubst und gesagt hast, ist falsch. Und das ist eine Frucht des Wirken des Geistes Gottes. Wie kann das sein? Ich stelle mir das so vor. Wenn man ein bisschen schwerhörig wird wie ich und man ist einer großen Gruppe von Leuten und da wird geredet, da geht alles so, sag ich mal, unter und es fällt schwer, so die verschiedenen Stimmen zu hören. Und wir hören verschiedene Stimmen, die auf uns einwirken. Unsere Gedanken, die Stimmen anderer und auch der Geist Gottes spricht. Und nun ist es eben halt so, hören wir diese Stimme. Und ein anderer hat vielleicht gerade das gehört, was mir durchgegangen ist. Wenn wir miteinander umgehen, ist möglicherweise dieses ein Resultat des Wirken Gottes. Was wir einander reden, sollte ein vom Geist Gottes inspiriert und, ich sag mal, motiviert sein. Und wir sollen tatsächlich davon ausgehen, der Frucht des Glaubens und das Wirken des Geistes Gottes ist in meinem Gesprächspartner. Also nimm das, was er sagt, ernst. Und nun fast zum Schluss, das, was ein bisschen vorher gesagt wird, ich gehe heute mit den Bibelstellen immer rückwärts, ist der Vers 14 des dritten Kapitels im Kolosserbrief. Vor allem aber liebet einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Vor allem liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Ich glaube, da braucht man nicht weiter was zu sagen, es spricht für sich selbst. Habe ich am Anfang ein Negativbeispiel gebracht, will ich es mit einem positiven Beispiel beenden. Für die Hamburger zumindest war das Jahr 1983 ein ganz besonderes Jahr. Der HSV gewann den Pokal der Landesmeister gegen einen hohen Favoriten Juventus Turin. Dort waren die Topspieler und so weiter. Und der HSV hatte nicht, unbekannte Spieler. Da war Manfred Kals, Felix Magath, Ulrich Stein im Tor, Dietmar Jakobs und so weiter. Aber sie waren die Underdogs. Aber nun kam es, was Happel ihnen eingeschärft hatte. Kämpft jeder füreinander. Wenn einer einen Fehler macht, dann ist der andere verantwortlich, damit verantwortlich und hilft dem anderen in der Not. Als Mannschaft, als eine Mannschaft, die zusammengefügt war, haben sie diese Leistung erreicht. Und auch wir haben die Zuversicht und können die Zuversicht haben, unser Ziel zu erreichen, wenn wir auf unseren Trainer und unseren Führer hören, der uns stärken will und vorbereiten will auf den Kampf, in dem wir als Gemeinde stehen. Und ja, wollen wir einfach, glaube ich, dazu Ja sagen.